Ansage bekommen, ich muss das hier schnell machen. Ich bin Florian, ich mache den Echte Papas Podcast mal alle 2 Wochen, weil ich immer noch leidenschaftlicher schon seit 10 Jahren Vater bin und an der anderen Leitung sitzt.
Nein, der Marco sitzt mal und man ist gemeinsam mit dir die Echten Papas. War das jetzt zu schnell?
Das war sehr schnell. Aber es gibt noch 183 Folgen vorher, da könnt ihr gerne mal gucken und hören, wer Marco eigentlich ist. Marco, übrigens meine Frage an dich heute und in dieser Folge: Habt ihr oder hast du deine Eltern vorher gefragt, ob sie befördert werden möchten zu Großeltern?
Eine sehr schöne Frage. Oftmals ist es ja umgekehrt, ne? Dann wird man ja von den Eltern gefragt, so, na, wollt ihr nicht mal Nachwuchs kriegen? Aber um deine Frage zu beantworten, nein, habe ich nicht, wäre aber vielleicht gar nicht so doof gewesen, jetzt wo du sagst.
Wie hätte die Frage ausgesehen? So wie ich sie dir gerade gestellt habe.
Wäre eher eine rhetorische Frage gewesen, wahrscheinlich. Und dann hätte man sie auch schenken können. Aber der Gedanke zählt, Flo, finde ich sehr gut.
War meine Brücke an dich.
Genau, danke, weil wir haben heute das Thema Großeltern und zwar haben wir 2 Autorinnen eingeladen, die ein Buch geschrieben haben, die Christina Weber und der Johannes Molz. Die kennt man vielleicht noch aus dem Podcast Eltern ohne Filter. Die Christina war da jahrelang Host. Der Johannes macht da immer noch Social Media und jetzt haben die sich gemeinsam an ein Buchprojekt gesetzt und der Titel ist Endgegner Großeltern.
Endgegner Großeltern?
Genau, also ein Fragezeichen ist am Ende der Großeltern. Total interessant, weil sich die Rolle der Großeltern ja auch geändert hat. Also wir sprechen ja immer auch über die veränderte Vaterrolle und denken dabei gar nicht so, dass es natürlich inzwischen auch eine ganz andere Großelterngeneration gibt. Also viel Zündstoff, viel Sachen, über die man sich mal Gedanken machen könnte und über die man sprechen kann,
genau.
Muss.
Und ich glaube, jede wird sich in irgendeiner Form da wiederfinden, weil es gibt ja noch Konflikte zwischen Eltern und Großeltern.
Auf jeden Fall. Und diese Konflikte, aber auch das Gute, besprechen wir jetzt mit den beiden. Und ich freue mich, dass sie da sind. Willkommen, ihr beide, muss ich heute sagen. Willkommen, Christina, willkommen, Johannes. Schön, dass ihr da seid bei den Echten Papas. Wir freuen uns total.
Willkommen,
Hallo.
Christina und Johannes.
Danke, dass ich bei den Papas dabei sein darf.
Stimmt, wir hatten ja kurz überlegt, nur Johannes einzuladen und dann dachten wir so, ach komm, die Christina nehmen wir noch mit.
Das lief, ja, danke.
Ehrenpapa.
Oh. Genau, gibt nachher, nach der Aufnahme gibt es so eine Plakette, die wir dir zuschicken. Aber also ihr seid ja im Doppelpack und das auch nicht ohne Grund, weil ihr habt im Doppelpack ja gerade ein Buch geschrieben und das trägt den schönen Namen Endgegner Großeltern.
Und ich liebe den Titel.
Das Fragezeichen hätte man gar nicht gehört, wie du es liest.
Achso, stimmt. Dann sprich du nochmal den Titel aus mit Fragezeichen, bitte. Die Betonung ist ein bisschen schwierig tatsächlich.
Endgegner Großeltern?
Okay.
Echt?
Also. Flo sagt, er liebt den Titel. Ich finde, der Titel hört sich so nach einem handfesten Streit an, vielleicht sogar nach einem Kampf. Und deshalb meine erste Frage, ist es wirklich heutzutage mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander zwischen Eltern und Großeltern? Oder ist das Fragezeichen, müsste das sehr viel größer noch sein?
Das Fragezeichen ist wirklich sehr, sehr wichtig dabei. Und da haben wir uns vorher auch echt einen Kopf gemacht, ob wir uns damit ein Ei legen, wenn wir so einen provokanten Titel wählen, der ja nicht so gemeint ist. Also das ist keine Kampfanleitung, wie man gegen die Großeltern gewinnt. So siegt ihr im Fight. Darum geht es da überhaupt nicht, sondern das ist eher die Feststellung, dass die Beziehung zu den eigenen Eltern die prägendste ist, die wir haben, und die Auseinandersetzung damit und der Versuch, da mal in eine echte Kommunikation zu kommen, dass das so schwierig ist, dass das quasi der Endgegner unter der eigenen Arbeit, die man so macht im Leben, im Großwerden, ist, dass man hier gut zueinander kommt. Und daher kommt dieser Titel, dass in die Auseinandersetzung mit der eigenen Prägung, das ist der Endgegner und nicht die Großeltern selber.
Ihr kennt doch das aus Computerspielen bestimmt. Am Schluss kommt doch der Endgegner, den man besiegen muss. Also ihr seid doch bestimmt auch so, die mal gezockt haben, oder? Genau, und dieser Gedanke kam uns, dem Johannes und mir, dass man macht irgendwie hier ein bisschen und hier und man kann vielleicht mittlerweile sich ganz gut abgrenzen im Job und man hat irgendwie so seinen Weg gefunden, wie man mit den Kindern gut klarkommt, aber da gibt's halt diese Momente mit den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern, wo einen was stört oder was nervt oder man rollt innerlich die Augen oder vielleicht auch äußerlich. In manchen Familien wird auch gestritten. Die Nachbesprechung vom Besuch dauert länger als der eigentliche Besuch, so diese Momente. Und das anzusprechen, sich zu trauen, zu sagen, was man möchte, was man erwartet, wie man sich die Beziehung gestalten möchte, das ist tatsächlich in unserer Wahrnehmung sehr schwierig.
Ich habe in der Vorbereitung schon immer irgendwie so eine Art Checkliste im Kopf gehabt. Also wenn man den Titel so hört, so okay, gibt es bestimmte Punkte, auf die man vielleicht selber irgendwie hin und wieder achtet, wenn man mit seinen Eltern gerade jetzt heute oder wir in unserer Rolle irgendwie mit denen zu tun hat. Und ich war über Ostern, war mir natürlich wieder bei meiner Familie und da ist mir das auch nochmal ganz krass aufgefallen, dass einfach viel Zeit vergangen ist und sich die Rollen auch verändern. Wie ist das denn bei den Großeltern heute? Hat sich die Rolle in irgendeiner Form verändert, dass vielleicht Konflikte vorprogrammiert sind?
Also ich glaube, einerseits ist natürlich diese Rolle, das sind halt deine Eltern. Also die waren deine Eltern und du warst ihr Kind. Das heißt, es sind schon mal ganz feste Rollen da. Und aus denen rauszukommen, das ist der erste Schritt, um auf Augenhöhe zu kommen. Das ist schon eine riesige Herausforderung und die ist total unabhängig davon, ob du Millennial bist oder Gen Z oder Gen X oder Boomer. Also wir versuchen, glaube ich, oder das ist so unsere Herangehensweise, dass wir so einen großen Kontrast aufmachen zwischen der Boomer-Generation und unserer Generation und wir uns oft so als Cycle-Breaker sehen. Aber in der Recherche fürs Buch haben wir so gemerkt, das ist ein immer wiederkehrender Cycle. Also auch unsere Eltern haben sich natürlich schon abgegrenzt gegenüber ihren eigenen Eltern und hatten Konflikte. Die sind ja von der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration erzogen worden, haben sich vielleicht entschieden, sie wollen keine Gewalt anwenden oder weniger Zwang in der Erziehung. Also sie haben auch bewusste Entscheidungen getroffen. Deswegen weiß ich nicht, ob unsere Generation prädestiniert ist. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass sich halt wahnsinnig viel verändert hat in der Art, wie wir auf Kinder blicken. Also auch wissenschaftlich, auch in der Forschung hat sich gezeigt, wir haben ganz anderen Zugang zu Ratgeberliteratur. Wir können Regalmeter über bindungsorientierte Erziehung lesen. Wir wissen auch aus der Forschung mittlerweile, dass dieser autoritative Bindungsstil eigentlich der ist, der Kindern beim Aufwachsen am besten hilft. Es gibt viel mehr Studien etc. Vieles davon stand unseren Eltern gar nicht zur Verfügung, muss man auch ehrlich sagen.
Und um nochmal zur Frage kurz zurückzukommen, aber also die Rolle der Großeltern an sich, die hat sich gar nicht so sehr verändert, weil die Nähe der Bindung, die ist ja immer schon da und das war in der Steinzeit wahrscheinlich auch schon so, dass da, wo es wirklich nahe ist, man sich halt auch reibt, weil es geht halt auch wirklich um viel. Und deswegen sind die Konflikte, die da sind, die sind, wenn dann, vorprogrammiert, nicht weil wir heute in einer anderen Rolle aufeinandertreffen oder in einer anderen Haltung, sondern weil einfach die Struktur das hergibt. Wir kommen daher, wir haben da eine Kindheit verbracht im Kinderzimmer und dann sind wir ausgezogen. Ohne das. Und dann sind wir erwachsen geworden in der Welt da draußen und zack, buff, kriegen wir Kinder und stehen wieder auf der Matte und sagen, so, jetzt betreut ihr die mal. Und da fehlt aber dazwischen noch ein Schritt. Und um diesen Schritt geht es eben eigentlich in dem Buch, weil man sieht aus als so ein halbfertiger, jugendlicher, früh jung Erwachsener und geht raus in die Welt und lässt erstmal so quasi das ganze alte Kinderzimmer mit allen Konflikten, die es vielleicht mit den eigenen Eltern gab, mit den ganzen Autoritätsstreitereien, mit der Hierarchie, die es damals gab, das lässt man alles so liegen. Und dann stafft man da 10, 12 Jahre später wieder zurück und das ist halt alles staubig und schmutzig, aber eben nicht aufgeräumt. Und man steht dann aber auf einmal als ein Erwachsener da, mit eigenen Kindern. Und da liegt der Konflikt drin, der quasi vorprogrammiert ist, wenn hier nicht aufgeräumt wird. Und um den geht es eben in dem Buch.
Finde ich ein spannendes Bild, ehrlich gesagt, das Aufräumen des alten Kinderzimmers quasi.
Also diese Vorstellung, dass wir Eltern werden und unsere Eltern automatisch Großeltern, das ist uns auch erst beim Schreiben klar geworden, ist ja total absurd, weil die entscheiden sich dafür nicht. Das ist wahrscheinlich eine der größten Lebensveränderungen, die du hast in deinem Leben. Rollenveränderung auch, aber du hast null Say in the matter. Ja? Also du bist überhaupt nicht gefragt. Wir gehen ja nicht hin und sagen, was sagt ihr dazu? Wir würden uns das jetzt überlegen. Wärt ihr schon ready? Wärt ihr ready für die Strickjacke?
Nein.
Und gerade bei, also die, und da unterscheidet sich die Generation vielleicht wirklich von denen davor. Die sind halt noch voll im Erwerbsleben. Die haben vielleicht, also im Durchschnitt wird man mit 53 und 56 Großeltern in Deutschland. Also für mich ist da nicht so lang hin.
Seit 53 und 56?
Ja. Also okay. Männer mit 56 und Frauen mit 53. Und stell dir mal vor, du willst gerade irgendwie nach deiner eigenen Familienphase vielleicht im Job nochmal durchstarten. Du hast dir Hobbys aufgebaut. Vielleicht bis zum Ehrenamt, es sind ja gerade ältere Frauen irgendwie halten so die Gesellschaft zusammen mit ihrem Ehrenamt. Und dann sollst du aber eigentlich sofort in diese Rolle wechseln. Und wir finden ja, es braucht eigentlich fast wie so ein Begriff, wie dieses Mutter, wie diesen Muttertätsbegriff, bräuchte es eigentlich auch für Großeltern, so eine Übergangsphase.
So begleitetes Großelternwerden oder so.
Ja.
Mal nur als Fun Fact, ich werde nächstes Jahr 56, das heißt, ich muss meiner 17-jährigen Tochter langsam mal Bescheid geben, oder?
Viel Glück, viel Spaß dabei.
Gut, nein, okay, kommen wir zurück zu den wirklich wichtigen Fragen. Also Großeltern, das ist ja tatsächlich ein Thema, wo jeder mitreden kann und wo auch jeder, wenn es gut läuft, auch Erfahrung hat. Wie ist es denn bei euch eigentlich, mit wie vielen Endgegnern habt ihr persönlich zu Hause zu kämpfen?
Ich glaube, da kann ich, also Christina kann für sich selber sprechen, aber wir haben beide eigentlich da ein ziemliches Glück gehabt. Also das muss man nämlich auch dazu sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwie beide unglaublich traumatische Kindheiten erlebt und haben uns da endlich mal unseren Schmerz von der Seele geschrieben, sondern wir haben eher aus unserer Arbeit bei Eltern ohne Filter gemerkt, wo wir eben eine riesengroße Community haben von über 100.000 Leuten, die uns die ganze Zeit reinschreiben, dass es da riesengroße Probleme gibt. Und zwar bei ganz, ganz vielen Leuten. Und wir haben auch Reibungen auf dem Weg dahin, wo wir heute stehen, gehabt. Die waren aber jetzt bei uns nicht, also wir haben jetzt nicht nur aus unseren eigenen Geschichten geschöpft, sondern eben eher aus der großen Masse von dem, was wir da draußen mitgekriegt haben. Und ja, bei uns gibt es Reibungen, die kommen aber bei mir persönlich jetzt eher aus einer Erwartungshaltung raus, die einfach nicht ganz fertig reflektiert war. Also ich habe jetzt nicht mit meinen Eltern darüber gestritten, dass die meine Kinder falsch angehen, dass die falsch mit denen reden oder irgendwas, also was es da eben auch oft gibt, oder dass die zu autoritär wären, sondern das war bei mir eher, dass ich ein Kind gekriegt habe und mir dann gedacht habe, so, aber ich muss ja eigentlich noch arbeiten. Wer passt denn da jetzt mal drauf auf? So. Und dann eben wirklich erwartet hätte, dass meine Eltern da Gewehr bei Fuß stehen und mir jetzt mal auch da gefälligst helfen, aber die haben halt beide selber noch gearbeitet.
Ich bin ja in einer Patchwork-Situation groß geworden und bei mir sind wirklich einige Player dabei und tatsächlich hat es bei uns so in der Familie dazu geführt, dass das mit dem Rollenwechsel, glaube ich, für meine Eltern echt tricky war, weil als ich mein erstes Kind bekommen habe, haben bei beiden meiner Eltern noch eigene Kinder im Haushalt gelebt. Das heißt, die waren noch in der Elternrolle im Alltag. Und
fließender Übergang quasi.
Es ist echt, war nicht so undiffizil, ja, weil auf der einen Seite wollten sie unterstützen, auf der anderen Seite, glaube ich, hatten sie nicht die Kapazitäten mit Job und eigenen Kindern und waren auch noch in einer anderen Lebensphase. Also meine Eltern haben mich super früh gekriegt und ich habe meinen ersten Sohn mit 29 bekommen und so, dass meine Eltern wirklich jetzt eher so in meinem Alter waren, vom Gefühl her, als Großeltern, als wie meine Großeltern sich schon so ganz anders präsentiert haben. Und ich finde es auch so im feministischen Sinne, das würde ich gerne noch dazu sagen, weil ich finde es eigentlich auch gut, dass Großmütter heutzutage nicht sofort so Gewehr bei Fuß, wie Johannes das formuliert hat, oder so, ja, natürlich gehe ich jetzt wieder in die Care-Rolle. Natürlich mache ich hier wieder alles. Also Großmütter machen eh mehr im Schnitt als Großväter. Aber es gibt halt auch andere Lebensentwürfe für Frauen jenseits der 50 heute, dank des Feminismus, muss man auch dazu sagen.
Ihr habt gerade von eurer großen Community gesprochen. Ich gehe davon aus, dass ihr auch sehr stark mit denen in Kontakt standet, als ihr das Buch geschrieben habt. So.
Oder? Es ist unsere tägliche Arbeit. Oh. Darum, ja. Und wir haben ja auch 2,5 Jahre dran gesessen. Das heißt, da war viel Gelegenheit.
Ja. Und habt ihr irgendwie eine Erfahrung dadurch vielleicht auch bekommen, wo in dieser, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es quasi ja eigentlich nicht so wirklich trennscharf ist in der Rolle erst Eltern, dann Großeltern, es geht fließend über. Entwickeln sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Missverständnisse dann irgendwann? Also ohne jetzt auf dem Thema Konflikte permanent drauf rumzureiten. Es gibt sie sicherlich und es gibt auch die guten Seiten, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Und trotzdem gibt es vielleicht gerade in dieser Zeit Kommunikationsmissverständnisse und so.
Ich glaube, was voll spannend ist, dass die Missverständnisse entstehen dadurch, dass es für unsere Eltern in dem Moment echt schwer ist, glaube ich, sich in die Zeit zurückzuversetzen, in der wir gerade sind. Also, weil es gibt so ein psychologisches Phänomen, den Hindsight-Bias. Wir denken in der Rückschau immer, das, was wir getan haben, ist so eine logische, also alles in unserem Leben ist eine logische Folge. Also, weil wir X getan haben, ist Y passiert und wir erklären uns sozusagen, das ist recht plausibel. Und unsere Eltern haben Lösungen gefunden für die gleichen Probleme, vor denen wir stehen. Also, die haben auch ein schreiendes Baby und wussten nicht, wie fütter ich das ordentlich. Und irgendwann haben sie vielleicht eine Flasche gegeben und ab da wurde es für sie leichter. Und in der Rückschau ist das die einzige perfekte Lösung und die logische Lösung. Und dann geben sie uns aus dieser Haltung raus Tipps. Und was wir vielleicht bräuchten in dem Moment, wäre die Kommunikation so, erinnere dich doch mal, wie es bei dir war, bevor du diese Lösung hattest. Oder dass unsere Eltern sagen, ich erinnere mich an dieses Gefühl, wie unsicher ich war. Das würde uns ja stärken, so das Teilen von eigenem Erleben. Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir so, zu so einer Kommunikation finden, wo wir sagen können, ja, okay, du gibst mir jetzt einen Tipp, dass wir die Flasche geben sollen, aber wir wollen es weiter mit dem Stillen probieren. Das wäre Abgrenzung. Ich kann auf Augenhöhe sagen, wir wollen es anders machen. Aber was mich interessieren würde, ist, wie war das denn für dich damals? Also eher auf dieser Ebene miteinander zu reden und sich auszutauschen.
Und wenn es ein grundlegendes Missverständnis gibt zwischen den Generationen, das man wirklich generalisieren kann da jetzt, dann ist es wahrscheinlich genau dieses Problem der Rollenneuordnung, das eben noch nicht wirklich verstanden worden ist von allen Beteiligten, als in welcher Position man jetzt gerade aufeinander trifft. Da muss jeder ein Stühlchen weiterrutschen. Da müssen die Großeltern aus der Elternrolle raus, auf eine Augenhöhe mit uns. Wir sind ja immer noch die Kinder, aber wir sind eben halt erwachsen jetzt. Wir Eltern müssen aus der Kinderrolle raus. Und das ist genauso wichtig und genauso schwierig, weil wenn man klein ist, sind die Eltern quasi der liebe Gott und die liebe Göttin und wenn es ein Problem gibt, geht man dahin und die lösen das. Mama, Mama, aua. Und dann, oder ich kann nicht schlafen oder ich habe Bauchweh, man rennt zu den Eltern und die lösen das. Und das sitzt halt schon auch tief. Wenn man mit dieser gleichen Anspruchshaltung an die Eltern rangeht, wenn man selber schon groß ist und eigene Kinder hat und sagt, Mama, Mama, schläft nicht, mach mal, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und diese Rollenneuordnung ist, wenn irgendwas, ist das grundlegende Problem, dass noch nicht alle wirklich fertig gedacht und fertig gerutscht haben auf dieser Stuhlreise, wo eben jeder weiterrutschen muss, was eigentlich jetzt wirklich die aktuelle Situation ist, was man auch wirklich erwarten kann und erwarten sollte voneinander, wie viel man sich gegenseitig reinreden darf und kann. Und wenn das geklärt wäre, dann bräuchte es unser Buch nicht. Aber genau um das geht es eben.
Ich empfehle einen Grundkurs Projektmanagement. Da lernt man nämlich auch Rollendefinition.
Ja,
absolut. Voll.
Das ist aber auch, was du ansprichst, total spannend, weil man könnte ja sagen, warum müssen wir das jetzt auch noch machen? Die können sich doch selber drum kümmern und die sind doch selber groß und wir sind jetzt irgendwie, da gibt es doch dieses Meme, Millennial Parents, to be a Millennial Parent is great, you only have to regulate yourself, your children and your parents. Und das ist es aber. Wir sind in einem unfairen Vorteil, weil wir haben vielleicht einen Projektmanagement-Kurs gemacht. Wir haben gewaltfreie Kommunikation am Elternabend kennengelernt. Wir kennen Feedback-Prozesse. Wir wissen, dass wir anders kommunizieren wollen. Wir wissen, dass wir Gefühle bei unseren Kindern anders begleiten wollen. Ja, dann müssen wir vielleicht auch in dieser Beziehung ein bisschen anders drangehen, weil das ist tatsächlich was, was die Generation unserer Eltern so weniger erlebt hat. Sowohl in ihrem Berufsleben als auch in ihrem Elternleben.
Total spannende Perspektive. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen auf das Thema Konflikte. Die drehen sich ja meistens um Werte und Erziehungsstile. Christina, du hast ja auch anfangs schon gesagt, wir blicken heutzutage ganz anders auf Kinder, als es noch die Generation davor getan haben. Und du sagtest ja, unsere Eltern, also die jetzige Großelterngeneration, hatte gar nicht den Zugriff auf gewisse Inhalte und Wissen. Wie viel Unterschied hält denn eurer Meinung nach Familie jetzt aus, ohne dass es gleich total durch die Decke geht?
Super Frage. Ich finde es eine super Frage. Total viel. Also erstens.
Das ist eine super Antwort schon mal, finde ich auch.
Unsere Kinder können mit unterschiedlichen Erziehungsstilen, Umfeldern, Menschen gut umgehen. Das weiß man ja auch aus der Forschung zu so Wechselmodellen. Also unterschiedliche Systeme, das ist für Kinder navigierbar. Mhm. Auch wenn Eltern unterschiedlich ticken. Die wissen ja auch genau, bei dem Thema brauche ich gar nicht zu Mama gehen. Bei dem, so, das wissen die ja. Dann dieses Good Enough Parenting, über das total viel gesprochen wird, ja. Es ist nicht entwicklungspsychologisch sinnvoll, wenn Kinder 100% ihrer Wünsche, ne, das ist gar nicht nötig, dass die alles immer perfekt erfüllt bekommen. Es ist sogar so, dass es besser ist, wenn es gewisse minimale Frustrationen manchmal gibt. Also es reicht in 75-80% der Fällen perfekt zu reagieren auf die Bedürfnisse etc. Als Eltern. So. Und dann gibt es da vielleicht Großeltern, die machen es nochmal anders. Da ist Raum für sowohl, dass Kinder von Eltern frustriert sein dürfen und manchmal bei Großeltern kompensieren. Auch das gibt's ja. Großeltern, die verwöhnen und die Sachen erlauben und die vielleicht ganz viel Zeit haben und ein offenes Ohr, viel mehr als die Eltern, als auch andersrum. Kann auch mal sein, dass Oma mir einen blöden Spruch presst, weil ich meine Schuhe nicht geputzt habe, und auch mit dieser Frustration darf ich als Kind klarkommen. So, das, wenn meine Eltern da sind für mich, ist es überhaupt nicht schlimm. Und dann kommt eben noch dieses Thema dazu, die haben ja uns als sichere Bindung. Also wir sind wir haben im Buch das Bild des Daunenmantels. So Kinder haben so, die Eltern sind der Daunenmantel für die Kinder. Da prallt vieles ab. So, wir nehmen die in diesen Daunenmantel mit rein. Und da können auch Großeltern abprallen. Nur wir sind die ganze Zeit in unserer Rolle als deren Kinder, haben wir das Gefühl, es ist jetzt mega dringlich. Also die gleichen Dinge, die Großeltern zu uns gesagt haben als Kinder, haben überhaupt nicht die gleiche Wirkung auf unsere Kinder, weil wir ja dazwischen stehen. Das heißt, wir müssen dem nicht diese Wichtigkeit beimessen, die wir manchmal tun. Und Johannes und ich sind überhaupt nicht dafür, dass man irgendwie Respektlosigkeit oder, ne, also es gibt Themen körperliche Integrität. Wir dürfen schon natürlich dann als Eltern da Grenzen setzen. Aber diese Erwartung, dass unsere Großeltern auch perfekt mit den Kindern umgehen, die ist überhaupt nicht nötig und steht uns total im Weg.
Und da ist eben auch ganz viel mal wieder der eigenen Prägung mit dabei. Also gerade wenn man als Kind wahlweise überautoritäre Eltern hatte oder überautoritär oder übervorsichtige Eltern. Und das hat was mit einem gemacht. Jedes Mal, wenn man rausgegangen ist, hat die Mama gesagt, oh, musst aber schon ganz schön aufpassen, gell? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oder wenn eben die Autorität immer so die große Rute rausgeholt worden ist. Und das hat einen als Kind geprägt. Und dann wird man erwachsen und merkt irgendwann, Moment, das hat echt was mit mir gemacht. Und dann regt einen das volle Kanne auf, wenn man den gleichen Satz hört. Den sagt dann der Opa zum eigenen Kind. Und man läuft da so rum mit seinem Schmerz. So, oh, das hast du zu mir auch gesagt. Und das hat mich 10 Jahre Therapie gekostet, damit klarzukommen. Und jetzt sagst du das zu meinem Kind. Arrg. Das ist eben, hat Christine eben gerade gesagt, aber das ist ein totales Missverständnis, dass das mit den eigenen, also mit den Enkeln quasi, dasselbe machen würde, weil eben die ja nicht im selben Haushalt wohnen. Die erziehen ja auch unsere Kinder nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Größenordnung. Wir erziehen die Kinder. Wir Eltern erziehen allein die Kinder. Die Großeltern, die können mithelfen, die können mitbetreuen, die sind wahnsinnig wichtig. Aber diese Verantwortung, die haben wir. Und die Größenordnung dessen, was das mit den Kindern anstellen kann, wenn die mal einen blöden Satz abkriegen würden, die ist eben eine ganz andere, als es sich für uns anfühlt. Weil wir haben das als Kind selber so erlebt, aber es ist eben jetzt 30 Jahre später. Und wenn zweimal im Monat am Wochenende, die sich sehen, in einem guten Fall. Und da kommt dann mal irgendwie so ein Vibe von ein bisschen mehr, nee, das dürft ihr aber nicht mit. Dann macht es mit unseren Kindern ungefähr genau gar nichts. Und in dieses Vertrauen, wenn man reingeht und da mal die Größenordnungen zurechtzurücken, was das eigentlich anrichten kann, wird alles gleich schon mal viel entspannter.
Mhm. Finde ich ganz spannend, weil ich habe aus meiner Perspektive immer das Gefühl, wenn wir mit unseren Großeltern zusammen sind und der Sohn da auch mitmischt, dass er die wiederum so ein bisschen als Kompensation für den Alltag mit seinen Eltern nutzt, ne? Weil die bieten dann doch nochmal wieder was anderes, haben dann nochmal hier Kleinigkeit und ne, gehen, wie er schon sagt, also die gehen dann nochmal ganz anders mit denen um und da sind manchmal Muster dabei, wo ich mir denke so, oh krass, das kenne ich noch aus meiner Kita, oh, das ist dann halt so, ne?
Wir gehen ja auch rein in die ganzen Konfliktthemen im Buch und da haben wir eben gemerkt, dass es immer da zu Konflikten kommt, wo wir selber so eine Restunsicherheit oder einen Schmerzpunkt haben. Deswegen sind ja genau diese Dinge wie Einschlafbegleitung, wie lang, wie viel oder welches Essen oder wie lange stillen oder wie viel dürfen die Kinder selbst entscheiden, dass die Konfliktpunkte, weil auch da wir ja uns noch so rantasten an diese Themen und selber so auch ein bisschen eine Unsicherheit verspüren oder manchmal einen Schmerz haben, weil es doch anstrengend ist und wir nicht sicher sind, sind wir auf dem richtigen Weg mit dieser zweistündigen Einschlafbegleitung jeden Abend. Und wenn dann unsere Eltern, deren Urteil für uns eben sehr, sehr wichtig ist, was dazu sagen, dann kann uns das halt ziemlich krass treffen. Plus, dass wir ja sozusagen aktiv vielleicht uns entschieden haben, etwas anders zu machen, was die wiederum schmerzt. Weil die hören natürlich unser Urteil da im Subtext, dass wir wollen es anders machen, also haben es wir offenbar falsch gemacht.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, da ins Gespräch zu kommen ist halt super schwer, weil da muss man ja erstmal diese ganzen Lagen so wie so ein Geschenkpapier irgendwie auspacken.
Ein Stück weit höre ich da auch ein bisschen heraus, dass eigentlich wir hier nicht von Themen zwischen Eltern und Großeltern sprechen, sondern eigentlich immer noch zwischen Kindern und Eltern. Also wir als Kinder mit den Großeltern, weil ich glaube, so fühle ich das, dass die Großelternzeit letztendlich nochmal wieder alte Themen hervorholt. Also so wie Kinder im Endeffekt ja auch wieder ganz viel deiner Schwächen zutage fördern als Spiegel, so ist es dann letztendlich mit den Großeltern ja auch.
Der Punkt im Leben, wo man Kinder kriegt, ist wirklich genau die eine Gelegenheit, wo man den letzten Rest, so die letzten paar Bausteine vom Erwachsenwerden, irgendwie sich noch suchen kann. Und da muss man halt gucken, wo bringt man die hin? Was jetzt nicht heißt, dass Menschen ohne Kinder nicht erwachsen sind, darum geht's gar nicht. Nur, wie ich meine beiden Kinder bekommen habe, war ich selber auf einmal in einer Situation, in der ich mich umgedreht habe und mal so zurückgeblickt habe und mir gedacht habe, oh shit, das hat mir vieles erklärt, was bei meinen Eltern los war, weil ich auf einmal selber in der Situation war. Und meine Eltern waren bloß 7 Jahre jünger als ich, als sie mit all dem klarkommen mussten. Und das hat mir echt auch geholfen, meine Eltern besser zu verstehen und da ein bisschen mehr mich reinzuversetzen. Und deswegen ist ihm dieser Schritt so wahnsinnig wichtig, dass man an der Stelle, wo man Kinder kriegt, mal so ein bisschen Tabula Rasa macht, mal ein bisschen guckt, okay, wo stehen wir jetzt gerade eigentlich? Und eigentlich habe ich jetzt ein anderes Verhältnis. Und wenn man da hinkommt, ist man wirklich erwachsen. Dann hat man es. Dann haben wir
und man 10 muss es ständig, Punkte. Ja, man muss es aber auch ständig nachverhandeln. Ne? Du erinnerst dich, wie wir darüber geredet haben, immer wieder auch im Buch drüber geschrieben haben, dass sich die Situationen so oft verändern. Weil dann fängst du wieder an zu arbeiten, dann brauchst du auf einmal viel mehr Unterstützung. Dann werden die Kinder aber größer, dann wird die Unterstützung, die verlangt ist, eine andere. Dann ist es ja auch so, dass die Kinder und die Großeltern den eigenen Aushandlungsprozess starten ihrer Beziehung. Weil nur weil ich das gut finde, heißt es ja noch lange nicht, dass meine Kinder wollen, dass diese Oma oder dieser Opa zweimal pro Woche da ist, weil vielleicht knirscht es da auch. Und wir müssen ja zusätzlich als Eltern noch unsere Kinder dabei begleiten, weil die brauchen eben noch die Begleitung, dass man vielleicht manches Verhalten erklärt oder mit denen auf die Suche geht nach den unerfüllten Bedürfnissen von ihnen selber in dem Moment oder fragt, warum kommen da bei dir so die Gefühle hoch oder dass man das einfach begleitet, ja. Und das ist mir voll wichtig in dem Ganzen, weil wir haben ein sehr empathiereiches Buch für die Großelterngeneration geschrieben. Wir haben sehr viel Verständnis entwickelt in diesem Prozess. Wir haben uns die Historie angeschaut, deren Prägung. Aber die sind erwachsen. Auch die sind erwachsen, meine Eltern, meine Schwiegereltern. Und auch die müssen selber. Wir sind nicht auch für sie verantwortlich. Wenn es denen bei uns nicht gefällt, dann sind sie frei zu gehen. Also weil wir ganz oft in dieser Position sind zu sagen, ja, das ist jetzt aber für meine Eltern unangenehm. Und dann versuchen wir das irgendwie zu regeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dann so Elternbesuch da ist und die Kinder verhalten sich so, wie man gar nicht will, dass die Kinder sich verhalten. Aber das machen die halt gerne dann da. Und dieses unangenehme Gefühl, dann so zwischen den Generationen zerrieben zu sein, das ist, glaube ich, kennt man. Und dann, man möchte ja auch gut dastehen und sagen, ich habe die Lage hier im Griff.
Christina, du hast vorhin ganz kurz ein ganz schönes Beispiel genannt, wie man eigentlich Grenzen setzt, ohne dass gleich ein Generationskonflikt daraus ausartet. Ich glaube, das war das Thema Stillen, ne? Fläschchen oder Brust. Dann hast du gesagt, dass man sozusagen, du hast eine ganz geschickte Gegenfrage sozusagen dann gestellt. Oder du hast gesagt, man soll sozusagen, also beim Thema Stillen, gehen wir jetzt mal von der Frau und der Großmutter aus, dass man einfach nachfragt, wie ging's dir damit, genau. Ist das so eine Strategie, auch abseits des Themas Stillen, die man immer anwenden kann?
Ich würde lustigerweise gestern genau nach so ersten Strategien, wie man in so einem Gespräch beginnen kann, gefragt. Und was sich bei mir sehr, also was ich irgendwann begonnen habe im Prozess, eigentlich auch schon bevor wir das Buch begonnen haben, war so kleine Gegenfragen zu stellen. Also wenn sich meine Eltern oder meine Schwiegereltern über was geärgert haben, dass ich dann einfach das wiederholt habe und gesagt habe, ach, du findest also, zum Beispiel ein Beispiel war mal in einer Konfliktsituation, ja, eure Kinder kennen überhaupt kein Nein. Dass ich gesagt habe, ach, okay, du findest, unsere Kinder kennen kein Nein. Und dann kam sofort so eine, und ich sagte, ja, aber in welcher Situation meinst du? Also wirklich bei dem Vorwurf oder dem Punkt zu bleiben, der gerade stört und zu sagen, warum macht dich das so wütend? Das ist natürlich erstmal eine totale Irritation, weil so redet man in Familien ja nicht miteinander. Aber meine Erfahrung ist, so es gibt so dieses, ich habe wirklich einen Wunsch, mit der anderen Person ins Gespräch zu kommen und wenn ich den nicht wirklich habe, dann darf ich mich natürlich auch abgrenzen. Vor allem, wenn die Situation gerade heiß ist, dann kann ich sowas sagen wie, da mag ich jetzt gerade nicht drüber reden oder das entscheiden wir. Das ist völlig in Ordnung. Wir machen das in unserer Familie so und es darf so sein. Aber wenn ich ein Interesse habe, wirklich mit der Person ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch nicht in der Akutsituation, einfach mal zu sagen, warum hat dich das so gestört oder warum hat dich das so verärgert in dem Moment? Was löst es in dir aus? Weil, was wir in dem ganzen Gespräch ja noch gar nicht angesprochen haben, sitzen ja nicht nur wir und die Großeltern und die Kinder mit am Tisch, sondern eigentlich auch noch die Urgroßeltern. Denn ganz oft ist ja auch die Prägung unserer Eltern, die dann so triggert. Wenn unsere Kinder sich so verhalten, wie sie sich heute verhalten dürfen in Familien, hätten sich unsere Eltern so verhalten, ich glaube, ihr wisst, was dann passiert wäre. Dann hätte es im Zweifelsfall eine Ohrfeige gegeben oder dann halt kein Abendessen oder. Und das ist natürlich auch ein Schmerz, den die mit sich rumtragen.
Ja, das ist eben jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den die Christina da anspricht. Wenn wir uns schon im Laufe unseres eigenen Erwachsenwerdens immer wieder mal bewusst machen, was quasi bei uns gut gelaufen ist, aber auch was schief gelaufen ist, also wie wir halt geprägt worden sind. Und dann laufen wir mit diesem Bewusstsein rum. Ich wurde immer geschimpft, wenn. Und dann schimpft der Opa schon wieder. Aber jetzt mein Kind. Arg, arg, wie schlimm. Dann darf man sich da genau diese Frage eben mal stellen. Ja, wie ist denn eigentlich mit dem umgegangen worden? Wie wurde der denn geprägt? Weil es ist ja nicht so, dass wir die einzige Generation sind, die geprägt worden sind von irgendwas, sondern wir prägen unsere Kinder. Wir sind geprägt worden von unseren Eltern und die sind geprägt worden von der Kriegsgeneration. Und da war eben nicht heiti-deiti, Einschlafbegleitung, Kuscheltuch und da kriegst du noch einen Bussi, hab dich lieb. Sondern da war Mangel. Wir haben einen Lebensmittelüberschuss in Deutschland seit den 70ern. Vorher war das nicht. Da war,
deswegen
da war
ist das Thema Essen ein sehr interessantes, historisch. Essen
aber auf das lässt sich eigentlich dieses ganze Buch zusammendampfen. So auf diese eine Frage. So, Moment einmal, wie sind eigentlich meine Eltern groß geworden? Und sobald man das mal mit reinnimmt in die Rechnung, wird's wirklich interessant. Da fällt einem dann nämlich auf, so, wenn der jetzt, wenn mein Papa irgendwas wahnsinnig aufregt, dann kann ich mich erstmal fragen, so Moment einmal, vielleicht ist genau die Reibung, die Christina eben aufgebracht hat, jetzt hier am Start. Wenn der sich als Kind so aufgeführt hätte, was wäre da wohl los gewesen? Und vielleicht trifft es bei ihm eben einen Schmerz. Und wenn man das mit reinnimmt in diese Denke, so okay, das sind ja auch Menschen. Die sind auch irgendwann mal erzogen worden von jemandem und sind auch geprägt. Aber das sitzt mit am Tisch.
Also mal eine kleine persönliche Anekdote. Mein Vater zum Beispiel ist die ersten 10 Jahre ganz ohne Vater aufgewachsen, weil der nämlich noch in Kriegsgefangenschaft war. Also da habe ich mich da auch gefragt, so okay, der hatte überhaupt kein Vorbild die ersten 10 Jahre und das sind ja wahrscheinlich sehr prägende Jahre. Also wie soll er es denn dann machen oder wissen oder besser machen, wenn er sich gar nicht abgleichen kann? Und das ist ja jetzt ganz typisch für diese Generation.
Genau. Eine Freundin von mir hat was ganz Tolles gemacht und da dachte ich, ach, das wäre auch ein super Tipp, den man Leuten mal mitgeben könnte. Die hat nämlich zu Weihnachten ihren Eltern einen Tag geschenkt, wo die erzählen dürfen. Also die hat gesagt, sie hat das Gefühl, es gibt immer wieder so Themen und Konflikte, aber sie weiß nicht, wie sie es angehen soll. Und im Alltag gibt es keinen Raum dafür, weil sie hat einen super stressigen Alltag als alleinerziehende Mama mit Vollzeitjob und sie braucht die Eltern ganz oft als Lückenhelfer und schnell mal das Kind abholen und so. Dann hat sie sich gedacht, okay, was wünschen die sich eigentlich die ganze Zeit? Ja, die wollen immer Zeit mit mir verbringen. Und dann hat sie ihnen diesen Tag geschenkt und danach kam die wieder und hat erzählt, ich habe Sachen erfahren, von denen wusste ich überhaupt nichts. Ich habe mich reinversetzen können, wie es denen manchmal ging. Und das fand ich eine ganz, ganz schöne Idee. Also wenn man die Kraft hat und wenn das Gegenüber auch kommunikationsbereit ist, das ist halt immer die Voraussetzung. Also wenn wir mit unseren Eltern, wenn die einfach kein Interesse haben, auf so einer Ebene zu sprechen, dann wird es schon verdammt schwer. Aber vielleicht freuen sich darüber die Eltern mehr als über, weiß ich nicht, was man halt sonst so zu Weihnachten schenkt, wenn man eh keine Idee hat.
Es gibt ja auch so schöne Bücher, wo die Großeltern eintragen können, wie ihr Leben war. Die heißen dann so, erzähl mal Oma oder sag doch mal Papa. Ich habe auch mal so ein Buch verschenkt, aber das ist tatsächlich leer geblieben. Aber vielleicht ist tatsächlich so eine persönliche Auseinandersetzung, man schenkt ja dann auch Zeit, wie du sagst, nochmal ein größerer Anreiz, als jetzt einfach nur was niederzuschreiben.
Oder das Buch gemeinsam ausfüllen. Dann.
Das Pro-Tipp dazu wäre One-on-One. Also wirklich jetzt ab. Was nämlich gar nicht funktioniert, ist, wenn sich ein Kind mit den Eltern, also den Großeltern, an den Tisch hockt und sagt, so, jetzt erzählt mal beide. Weil meine Erfahrung zumindest und die um uns herum, wenn man mit einer Person alleine spricht, spricht man ja immer ganz anders, als wenn man zu dritt oder zu viert ist. Und dann hat man viel weniger so dieses Gespräch vom Kind zur Elternfront, sondern dann kann man wirklich mal ins Persönliche gehen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also einfach mal einen langen Spaziergang machen, aber nur mit der Oma. Oder nur mit dem Opa. Mal so ein Ausflug. Weißt du was? Wir fahren jetzt mal ins Deutsche Museum. Wie schaut's aus? Und dann ist man einen ganzen Tag unterwegs und muss sich den ganzen Tag vertreiben. Und wenn man da dann vielleicht so ein bisschen so ein paar Fragen schon dabei hat, ist mega interessant. Habe ich auch gemacht. Mal eine sehr, sehr, sehr lange Autofahrt. Und dann mal gefragt, du sag mal, wie war eigentlich deine Erziehung? Wie streng war Opa, also mein Opa? Wie streng war der eigentlich? Und was da dann alles gekommen ist? Unfassbar. Aber das kommt eben nicht raus, wenn man am Esstisch sitzt und die Kinder blödeln hinten rum und dann ist hier Trubel und irgendjemand fällt um. In so einer Situation kann man das nicht besprechen. Sondern eben, macht mal eine kleine Wanderung, hockt euch mal in die Sauna oder was weiß ich. Und dann mit so einer ganz einfachen Frage, wie bist du eigentlich wirklich groß geworden? Sag mal. Jesus
Podcaster,
Christ.
Podcaster, Profi-Tipp wäre noch, du, ich habe überlegt, ich würde gerne Folge mit dir aufnehmen. Magst nicht mal vorbeikommen? Wir reden so unter, also tatsächlich, ihr lacht jetzt, ne? Aber ich, wenn auf meine journalistische Arbeit zurückschaue, ich habe mich schon echt viel mit Familienthemen beschäftigt und ich habe auch meinen Vater zum Beispiel mal für ein Feature interviewt über Vaterliebe. Und es war ein total interessantes Gespräch. Und natürlich ist das jetzt nicht was alle Hörer umsetzen können. Aber man kann schon sagen, du, ich würde gerne aufschreiben für die Kinder später mal. Oder darf ich da mein Handy daneben legen und das aufnehmen, weil dann kann ich später besser runtertippen. Also weil man ist ja oft gar nicht in der Lage, alles aufzunehmen.
Stimmt.
Und ist dann so emotional.
In fast 30 Wochen ist wieder Weihnachten. Dann habt ihr jetzt schon mal Tipps und könnt euch darauf vorbereiten, wie ihr das Ganze verpackt. Dann quasi. Es gibt ja, also im Endeffekt haben wir ja als Kinder ja immer die Wahl. Wir können, wie wir reagieren. Ne? Also man kann gelassen bleiben manchen Dingen und vielleicht auch in gewisser Weise konsequent. Ich habe vor kurzem so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es da auch bei meinen Eltern einen kleinen, sagen wir mal, kleinen Konflikt gab. Kann man aber nicht als Konflikt bezeichnen. Aber da ging es letztendlich darum, dass wiederum mein Vater meiner Frau etwas gesagt hat, wo sie nicht mit umgehen konnte. Was ich aber nicht mitgekriegt habe. So, ich rede ein bisschen verklausuliert, weil ich nicht weiß, wer von meiner Familie jetzt diese Folge hören wird. Und insofern, wie würde man damit umgehen? Bleibt man da gelassen oder ist man dann eher so, okay, da muss ich jetzt nochmal mit ihm reden? Dabei habe ich wirklich lange überlegt, okay, wie gehe ich denn da jetzt mit um? Also am liebsten würde ich ja, aber ist das fair denn ihr gegenüber? Schwierig.
Das ist jetzt wirklich schwierig, weil da stecken ein paar verschiedene Ebenen drin. Das eine ist nämlich, wie gelassen geht man generell jetzt an so einen Unterschied ran? Sagen wir mal, wie Großeltern unsere Kinder betreuen. Das andere ist, also das ist eine Sache, da kann man nur durch den Bauch atmen. Und da kann man mehr oder weniger generell sagen, alles unterhalb von Kindeswohlgefährdung, erstmal chill. Also dass da... Und dann kriegen die halt ein Eis extra. Good Lord. Ja, dann gehen die halt eine Stunde später ins Bett. Good Lord. Alles gut. Das ist einmal im Monat. Passt schon. Das macht mit denen nichts. Da maximale Gelassenheit. Unterhalb, wie gesagt, irgendwelchen gefährdenden Sachen. Wenn jetzt jemand ohne Kindersitz rumfährt oder Alkohol im Spiel ist, was weiß ich. Anderes Thema dann. Die Ebene, die du jetzt da konkret aufgerufen hast, das ist nochmal eine ganz andere. Das ist nämlich dann die Paarebene. Und da...
Also, da endet unser auch, Buch. Da gehen ja. wir an die Experten ab.
Okay, ist eine andere Folge dann.
Da gehen wir an die Experten ab. Nein, aber diese Schwiegerelternbeziehung, da denkt man erstmal, die müsste leichter sein, weil man hat all diese Prägung nicht erfahren, so man begegnet sich als Erwachsene. Das Problem ist nur, A, es kann passieren, dass die Schwiegereltern deine Partnerin auf der Kinderebene einsortieren, weil das ist ja deine Partnerin. Das heißt, es ist für die auch ein Kind erstmal. Das kann passieren. Dann kann passieren, dass einfach zu wenig Bindung irgendwie jemals stattgefunden hat, weil man hat sich irgendwie dreimal gesehen vorher und dann ist man auf einmal Familie zusammen, weil ein Enkelkind da ist und dann will man auf jeden Fall nicht im Nachthemd mit Milcheinschuss irgendwelche Diskussionen führen, so weil man dafür überhaupt noch nicht ready ist. Dann hat man einen komplett anderen Stall, aus dem man kommt. Es fehlen dann vielleicht Kommunikations... man versteht nicht, wie diese Familie tickt. Oder das kennt man doch auch, dass man denkt, die reden ja nie über irgendwas. Die streiten ja gar nicht. Oder die streiten ja dauernd. Oh Gott, wie anstrengend ist das. Oder bei denen gibt's ja nicht mal Weihnachtsgeschenke. Da kriegt man ja nur so ein Wichtelding. Das ist ja total unangenehm. Oder die schleppen den Sack an, voller Geschenke. Wie peinlich. Und ich habe nur mein Wichtel.
Das ist ein Kulturschock dann auch, ne?
Kulturschock, genau. Und dann gibt's noch eben diese Ebene, wer kann besser mit wem sprechen? Und da sagt die Forschung, das ist total individuell. Also es ist eben nicht so, dass es leichter ist mit den Schwiegereltern als mit den eigenen Eltern oder andersrum. Ich würde immer dafür plädieren, dass man, wenn es einen Konflikt gibt, versucht, seine eigene Grenze selber zu setzen. Also dass deine Frau sagt, das hat mich gestört, weil wenn du das für sie machst, dann wird's ja so eine komische Beschützer-Paar-Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn deine Frau sagt, ich brauche deine Loyalität in der Hinsicht dahin, dass wir so erziehen wollen und dass du auch dahinter stehst, dass deine Eltern das verstehen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das zusammen macht.
Okay, also so eine Ebene war es Gott sei Dank nicht. Aber insofern, aber trotzdem ganz spannend, was du sagst. Also ich denke, da ist es dann wahrscheinlich wirklich gut, erstmal zumindest ein Backup zu sein. Ich verstehe dich total. Und wenn es Klärungsbedarf gibt, dann...
Aber das ist einer der Haupttrennungsgründe, wenn die Loyalitäten nicht geklärt sind in Familien. Also wenn die Partner sozusagen nicht das Gefühl haben, du stehst auf meiner Seite, sondern du stehst vielleicht dann da auf der Seite deiner Eltern, deiner Herkunftsfamilie. Das kann ganz schnell echt krisenhaft werden. Aber deswegen sage ich, da geben wir ab an die Paartherapeuten. Da kennen die sich besser aus.
Gut, aber um nochmal an Florians Einzelschicksal anzuschließen. Also wir müssen tatsächlich schon unterscheiden, was sind die eigenen Eltern und was sind die Schwiegereltern. Und da wirklich, und das hast du ja schon sehr schön rausgearbeitet, Christina, sehen so, okay, in was für eine Familie bin ich da eigentlich reingeraten. Ne? Also meine eigenen Eltern kenne ich ja zu Genüge, idealerweise, aber bei den Schwiegereltern ist es einfach nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Also letztendlich müsste euer Buch wahrscheinlich auch zweigeteilt sein oder es müsste nochmal eine Fortsetzung geben, wo man sich nur auf die eigenen Eltern und nur auf die Schwiegereltern konzentriert, weil ich glaube schon, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Ich habe den Titel schon, Endgegner Schwiegereltern.
Wow, wow, können wir den haben? Ja und nein. Also man könnte da bestimmt nochmal ein eigenes Buch drüber schreiben, aber das würde eigentlich genauso aussehen wie das, weil es ja nur exakt die gleichen Probleme sind, bloß halt nochmal potenziert um die Distanz vom eigenen Stall zum anderen Stall. Das heißt, auch da geht es doch um Autorität und um Hierarchie und wer darf jetzt eigentlich ansagen und wer bestimmt eigentlich, wie hier gerade wie mit wem umgegangen wird und so. Das ist
wer darf Grenzen setzen?
Genau, das ist exakt dieselbe Diskussion. Es ist nur manchmal der Graben ein bisschen größer, über den man da rufen muss.
Und die Erwartungen andere.
Und die Erwartungen andere und der verbindende emotionale Kit auch ein anderer. Weil es natürlich leichter ist bei den eigenen Eltern, mit denen man groß geworden ist, wo man auch so die ganzen Motten kennt, die vielleicht haben, wo man weiß, ja, der sagt da jetzt nichts. Weil der sagt generell dazu nichts. Und das nehme ich deswegen nicht persönlich, weil ich weiß, der redet da nicht viel drüber. Aber wenn ich das von meinem Schwiegervater dann zum Beispiel überhaupt nicht kenne und den gar nicht lesen kann, dann kann das bei mir ganz anders ankommen. Und dieser Kit ist halt nicht da, aber die Probleme sind genau exakt dieselben. Von daher bräuchte man eigentlich nicht unbedingt ein weiteres Buch.
Kulturelle Erwartungen an Großeltern sind natürlich komplett andere. Und wenn ihr euch Familien anschaut, wie die halt heute sind, so blendet, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedlich lange Einwanderungsgeschichte, dann, also ich will da jetzt echt nicht generalisieren, aber die Leute, mit denen ich geredet habe, mit Migra-Background, die erleben manchmal Konflikte mit ihren Eltern, die ich eher in der Großelterngeneration bei uns verorten würde. Und auch das kann man nicht generalisieren. Also das ist so, es gibt gewisse Erwartungen an, welche Rollen Menschen in Familien zu erfüllen haben, die sich unterscheiden, je nach Herkunft. Und das muss gar nicht so deep sein. Es kann auch schon nur sowas sein wie, in meiner Familie war der Vater selbstständig und Chef seiner eigenen Firma und wurde 40 Jahre, wurde ihm nie widersprochen. Und in der anderen Familie war der Vater aber angestellt. Und also auch das macht schon einen Unterschied, wie jemand auf, ne? Also ja, ich glaube, da muss man echt drüber reden. So. Da muss man dann sagen, wie war das denn bei dir und wie ist das bei mir und welche Erwartungen haben denn vielleicht deine Eltern? Weil gerade so dieses Thema Geschenke, bei denen immer allen die Hutschnur reißt. Oh Gott, so viele Geschenke oder oh Gott, nur Plastikspielzeug oder das muss man echt sehr krass, Entschuldigung, das muss man sehr krass unter diesem Aspekt einordnen. Welchen Background hat denn diese Familie und was zeigt die denn mit Geschenken eigentlich?
Apropos reden, machen wir mal so einen Praxistest. Wir sind ja Fans von so ein bisschen, geben wir mal den Hörerinnen und Zuschauerinnen mal ein paar helfende Beispiele. Wir sagen euch jetzt mal drei Sätze. Und vielleicht habt ihr Tipps für eine angemessene Reaktion. Mal schauen, aber ich glaube, das sind Sätze, die hat jeder oder jede von uns schon mal gehört. Das hat ja auch nicht geschadet.
Bist du dir das sicher?
Okay, touché.
Also ist hart. Es ist ein knüppelharter Konter, in dem man auch viele Leute verpacken kann. Nur, also da geht bei mir mindestens eine Augenbraue hoch. Wenn der Satz in den Raum kommt, weil, naja, du hast es so erlebt. Okay, und es stinkt dir vielleicht, dass das so war. Vielleicht hast du auch nicht ganz so genau hingeguckt. Aber ob dir das nicht geschadet hat, ich weiß ja nicht. Also da wäre bei mir Skepsis angebracht. Liebevoll
guter Konter.
Aber
könnte auch ein verstecktes Lob sein. Unsere Amen. Eltern denken, wir sind ja gut geworden. Also haben sie was richtig gemacht.
Das stimmt.
Aha.
Zwischen den Zeilen lesen. Oder zwischen den Wörtern. Hm. Ihr lasst einfach zu viel durchgehen.
Ich würde es mit einer Gegenfrage beantworten. Was führt bei dir zu dem Eindruck, dass wir zu viel durchgehen lassen? Sag mir mal eine Situation, in der du denkst, dass wir zu viel durchgehen lassen. Weil wenn es konkret werden soll, dann merkt man schnell, dass es gar nicht so klar ist, warum dieses Gefühl entsteht. Und dann könnte man auseinanderklamüsern, was sie denn als Lösung anzubieten haben. Also ich würde dann auch immer sagen, wie würdest du dich denn verhalten in der Situation? Weil ich bin oft mit meinem Latein am Ende. Das darf man ja auch mal sagen. Und mir ist wichtig, dass unsere Kinder zum Beispiel bestimmte Werte von uns lernen, wie Augenhöhe. Aber wie ist es bei euch? Was war euch wichtig? Also man kann dann schon sehr deep gehen an so einem Kommentar, wenn man das möchte. Man dürfte aber in dem Moment auch einfach sagen, entschuldige, ich muss jetzt erst den Konflikt mit meinem Kind lösen, bevor wir beide sprechen können.
Das ist, glaube ich, die bessere Antwort, weil oftmals wird sowas ja nicht am ruhigen Küchentisch oder Kaffeetafel besprochen, sondern in Situationen, die sowieso schon aufgeladen sind. Mhm. Mhm. So, Satz Nummer 3, Flo.
Das hätte es bei uns nicht gegeben.
Und das ist doch schade, oder?
In der Kürze liegt die Würze bei Johannes, aber so ist es.
Wahrscheinlich, ja, das ist, genau, das ist, aber ich finde, was du sagst, Christina, oder die Gegenfrage, ich habe so einen Eindruck, im besten Fall kannst du viel entwaffnen, indem du einfach eine Gegenfrage stellst, weil die dann in dem Moment ja das weitere Rad sozusagen erstmal aufhält und zum Nachdenken anregt, vielleicht ein Stück weit reflektieren, wenn das die Möglichkeit besteht.
Absolut.
Oder den anderen in den Arm nehmen und sagen, es tut mir so leid.
Das ist auch nicht schlecht.
Gut, also
nee, aber es ist ja immer leichter zu kritisieren und zu schimpfen, als selber eine Lösung zu finden. Und genau an dem Punkt, also da hast du vollkommen recht, Florian, in dem Moment, wo man da mal quasi was auch die tickende Zeitbombe nimmt und dann ach so, du findest, ich mach das falsch, ja, dann mach mal du.
Ja.
Wie geht's denn jetzt? Sag doch mal. Konkret, nicht generell. Also du schätzt bei uns nicht, sondern ganz konkret jetzt in dieser Situation. Löse mal du.
Also tatsächlich, genau diese Gespräche habe ich geführt, weil ich ja auch ein Kind habe, was echt mich in meiner Mutterschaft herausgefordert hat, sag ich mal freundlich. Und klar war das für meine Eltern auch so, wow. Und da gab es dann schon auch mal so den Vorstoß, könnte man da nicht konsequenter, also müsstet ihr da nicht konsequenter, vielleicht würde das so in die Richtung, nicht ganz so drastisch, wie ihr es jetzt formuliert habt, aber so. Und dann war das für mich auch schwierig, weil ich dachte, boah, vielleicht müssen wir wirklich konsequenter, vielleicht ist dieser ganze, vielleicht ist auch, also es hat mich auch getroffen und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist nicht mein Weg und dann habe ich wirklich versucht, zu sagen, was wäre denn jetzt in dem Fall die konsequente Reaktion? Also wie würdest du es denn jetzt machen? Weil letztlich nach dieser Ansage, die ich gerade gemacht habe, wenn dann das Kind sich nicht dran hält, dann was käme denn dann? Also müsste ich dann das Kind ohrfeigen oder was wäre denn für dich die Konsequenz? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Und da kam nämlich gar nicht viel.
Ja, und ich finde, solche Sätze und auch solche Fragen, je nachdem, die verunsichern einen ja in seiner eigenen Strategie. Weil man hat ja einen Bauplan oder man hat ja sich einen Plan gemacht so und dann gibt es so Schlüssellochblicke und genau die sind dann diejenigen, die dich aus der Bahn werfen.
Und manchmal dürfen die dich ja auch verunsichern. Manchmal ist es ja auch cool. Manchmal ist es ja auch vielleicht wirklich ein Korrektiv, wenn jemand zu dir sagt, nee, du musst nicht noch eine Heidelbeere und noch eine Himbeere und noch eine Mango kaufen, sondern wir haben jetzt Zwetschgen da. Und also so banale Dinge, da darf man auch manchmal überlegen, ist es vielleicht wirklich, tun wir uns da gerade einen Gefallen mit dem, was wir tun?
Ich würde euch noch gerne ganz viele solcher Sätze vor den Latz knallen und eure Antworten hören, aber leider müssen wir zum Ende kommen und deshalb auch zu unserer letzten Frage, die in jeder Folge die gleiche ist. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt, kann aber auch ein Ohrwurm sein, den ihr gerade heute habt oder whatever. Und weil ihr zu zweit seid, dürft ihr euch natürlich heute Zwei das ist Lieder so wünschen. Ladies first. Christina, wie ist dein Song?
Bei unserer Lesung, falls die Leute Lust haben, mal zu einer zu kommen, werden die dir sogar live hören, denn mein Kollege Johannes ist nicht nur Autor, sondern ein exzellenter Musiker und Komponist. Und wir hören zwei Songs bei der Lesung und du darfst jetzt gerne sagen, wie die heißen und ob man die auf die Playlist packen kann. Bei dem einen weiß ich es ganz sicher, beim anderen weiß ich es nicht.
Ich habe selber zwei Lieder geschrieben, für und über meine Kinder. Eins davon gibt es auf Spotify, das andere nicht. Und das eine heißt Träum weiter von Null, N-U-L-L. Das ist geschrieben worden bei der Einschlafbegleitung, die bei mir jeden Tag, also einmal Mittag, einmal abends im Wald vor der Haustür mit Kind im Tuch, stundenlang, jahrelang. Weil meine Kinder hassen Schlaf. Die finden das ein ziemlich unnötiges Konzept und entsprechend schwer sind die immer zu versenken gewesen. Und da hat man viel Zeit, seinem Kind irgendwas vorzusummen, vorzujodeln. Und wenn man Musiker ist und Lieder schreibt, dann passiert das halt auch mal um 9 Uhr nachts im Wald, dass man immer weiß, was man dem Kind vorsingen soll. Und dann schreibt man halt was Eigenes.
Toll.
Und dann habe ich ein Einschlaflied geschrieben, das eben Träum weiter heißt. Und tolles das Ding. Würde passen.
Ja, okay. Kommt definitiv, ist definitiv noch nicht auf der Liste.
Nein,
kann ich dir schon
sagen. Dann nehmen wir das, tun es auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, die ihr abonnieren könnt, natürlich wie unseren Podcast selbst. Abonnieren, anhören, bewerten. Wir freuen uns über alles und wir freuen uns auch über E-Mails. Wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zum echten Papas Podcast, wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Und wo wir hier gerade schon so schön Werbung machen, über euer Buch haben wir ja nun schon zu Genüge gesprochen. Den Podcast Eltern ohne Filter habt ihr auch schon angesprochen. Da gibt es viele, viele Folgen, die ihr als Host begleitet habt. Ganz aktuell, wenn man jetzt noch mehr über euer Buch oder über euch und über eure Großeltern oder Eltern wissen möchte, gibt es ein bevorzugtes Social Media Format, wo man euch am besten findet.
Genau, bei Christina ohne Filter, bei Instagram gerne vorbeischauen und
bei mir wäre es Johannes Gabriel Molz, auch bei Instagram gerne vorbeischauen, schreiben, fragen.
Und um unseren Kollegen und niemanden zu verwirren, also ich war lang Host von Eltern ohne Filter, bin es aber schon einige Jahre nicht mehr, weil wir sehr schlagfertige junge Kollegen jetzt da am Start haben. Und Johannes ist bei unserem Instagram-Kanal unterwegs und auch nicht Host vom Eltern ohne Filter Podcast. Also wir sind beide Teil des Teams und ich leite das viele Jahre jetzt schon, aber genau, nur dass da keine Verwirrung entsteht.
Nein, nein, aber alle Folgen gibt es natürlich, sind ja weiterhin abrufbar. Ja, genau, das heißt, wenn man jetzt einmal eine Folge mit
180 oder 180 oder so, also man kann lang hören.
Für viel Einschlafbegleitung.
Ja, oh ja. Genau. Wird auch gerne gehört.
Genau. Aber vorher, bevor man die hört, muss man, glaube ich, erstmal euer Buch lesen, weil wir haben jetzt vieles angerissen heute in dem Gespräch, aber ich glaube, es gibt noch vieles nachzulesen, weil es, glaube ich, eine Perspektive ist, die man so noch selten gehört und gesehen hat.
Finde ich.
Danke euch.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke und für die Tipps.
Für eure Zeit, genau. Wir freuen uns auf das zweite Buch, ne? Endgegner Schwiegereltern.
Oder Endgegner Teenager.
Oh, ist auch genau, ein wichtiges
es
Thema.
Könnte eine ganze Reihe werden und dann seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. Und alle anderen hören wir in 14 Tagen auf jeden Fall wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Dankeschön.
Danke, bis dann. Ciao.